Kommt Reisen eigentlich von Reis?
Ja, deswegen waren wir auch in den Reisterrassen.
So, das Intro geht an Urs diesmal. Herzlichen Glückwunsch.
Hier ist wieder der Runner's World Podcast, heute mit der 24. Folge und das ist sie auch schon, die letzte Folge im Jahr 2019. Und für diese letzte Folge in 2019, so kurz vor Weihnachten, haben wir uns ein Thema überlegt, bei dem man vielleicht auch schon ein bisschen träumen kann, und zwar vom nächsten Jahr. Es geht nämlich um Laufreisen. Und meine zauberhaften Kollegen Britta, Henning und Urs haben sich ein bisschen darüber unterhalten, was ihnen beim Laufen auf Reisen schon so passiert ist. Und was man da überhaupt so machen kann mit Reisen und Laufen.
Unsere schönsten Reiseerlebnisse. Wir können auch unsere schlimmsten erzählen.
Oh nein.
Nee, lieber nicht.
Aber gab es so richtig schlimme?
Ja.
Fangen wir doch damit mal
an. Genau, urschlimmstes Reiseerlebnis.
Ja. Oh, war ja, nee, am schlimmsten waren die Erlebnisse, wo wir Erwartungen von Reiseteilnehmern enttäuschen mussten. Kann ich nicht sagen, dass das an uns lag, sondern es lag an den falschen Erwartungen. Also wenn man ein Traumreiseziel ausloopt, dann schafft das so ein Kopfkino. Und dann erwarten viele also so ein paradiesisches Verhältnis oder so paradiesische Verhältnisse oder so. Und dann kann das regnet. Natürlich, genau, wenn es dann regnet oder die Stühle auf dem Balkon nicht der Erwartung entsprechen, dann kann das zu Enttäuschung führen. Aber sowas kommt nur sehr selten vor.
Wir hatten aber auch vor langer Zeit schon mal durchaus Hotelprobleme. Mehr möchte ich da jetzt nicht zu sagen.
Das kann immer mal passieren. Ich glaube, das geht ja jedem, auch wenn man privat reist, kann so etwas passieren. Ne? Also.
Ja, und die nicht angekommenen Koffer. Gibt es ja in jeder Laufreise, dass irgendwelche Koffer nicht ankommen und dann müssen erstmal Laufklamotten getauscht werden, damit man den Startlauf einmal machen kann.
Deshalb Reisetipp Nummer 1, der, glaube ich, in den 1980er Jahren zum ersten Mal formuliert wurde: Wer zu einer Laufreise reist, sollte stets das Laufgepäck.
Ein Laufoutfit immer ins Handgepäck.
Genau. Laufschuhe immer im Handgepäck.
Befolge ich nie.
Ich immer.
Aber das Gepäck kam auch immer an. Ich hatte Glück.
Ja, wenn dein weitestes Reiseziel in Brandenburg lag, dann.
Nee, ich überlege gerade, war Las Vegas weiter weg oder Namibia? Tut sich wahrscheinlich nicht so viel. Aber in Namibia wäre ich ohne Schuhe nicht sehr weit gekommen.
Das Gute liegt oft so nah. Also da sind wir ja beim Punkt bei mir. Ich hatte vorhin mich überlegt, meine weitesten Laufreisen, die gingen fast so, also viel weiter geht's nicht. Ich glaube nach so in die Südsee, Tahiti. Wir hatten ja mal eine Leserreise zum Tahiti-Marathon oder auch nach Neuseeland. Und das waren aber tatsächlich Beispiele dafür, wie man durch das Laufen die Reiseziele tatsächlich sehr viel besser kennenlernt und die Destinationen, wo man hinreist. Also ich behaupte mal, dass diejenigen, die dort nicht gelaufen sind, wesentlich weniger von der Reise hatten als die Läufer, die mit dabei waren.
Waren denn auch Nichtläufer dabei?
Ja, doch. Also gerade bei so, ich sag mal, relativ teuren Laufreisen, also das waren häufig so Traumreisen oder so Pärchenreisen, das haben tatsächlich häufig, oder ein paar Paare dann waren immer dabei, wo dann ein Läufer dabei war und der andere nicht. Und da habe ich immer so ein bisschen Mitleid empfunden, oder wir haben immer versucht, dann auch für die Nichtläufer irgendwie da das spannender oder interessanter zu machen. Aber wir haben eben auch entdeckt, dass man tatsächlich durch das Laufen dann so eine Destination oder das Laufland viel, viel besser kennenlernt und auch so wirklich einzigartige Urlaubserlebnisse hat, die man nicht haben würde, wenn man nicht läuft.
Bei uns bei der Laufkulturreise in China jetzt sind wirklich alle gelaufen. Und sogar der Reiseleiter, also unser chinesischer Reiseleiter, der letztes Jahr zum ersten Mal mit war, ist, glaube ich, von Martin und Sonny letztes Jahr so angefixt worden, dass er dieses Jahr auch einige Läufe mit uns gemacht hat.
Er ist bekehrt worden.
Ja.
Deswegen macht es, glaube ich, tatsächlich auch Sinn, wenn man so Laufreisen macht, dass man dort oder gerade diese Reisen eben auch für Anfänger anbietet oder für noch Nichtläufer. Denn es gibt keine bessere Motivation, als in so einem Urlaub das Laufen anzufangen, behaupte ich.
Ist aber natürlich auch gemein, wenn die Leute um einen herum dann viel weiter laufen können oder viel häufiger laufen können. Ist dann auch nicht so ganz einfach wahrscheinlich, dass man, wenn man sich dann überlegt, oh, guck mal, die laufen da heute 20 Kilometer und ich starte gerade mit dem Laufen, das dann so unter einen Hut zu kriegen mit allen Teilnehmern, ist ja dann auch immer eine Herausforderung.
Aber eigentlich findet es sich immer ganz gut, ist so meine Erfahrung aus den Reisen. Es gibt ja immer ein großes Leistungsspektrum, aber es finden sich doch immer wieder Grüppchen, die zusammenlaufen können.
Das stimmt, ja, also in den Camps ist es ja auch so. Da haben wir für jede Leistungsklasse, sage ich jetzt mal, einen Trainer abgestellt, der dann mit den jeweiligen Leuten läuft, sodass sich da dann teilweise 3, 4, 5 Gruppen finden und jeder so weit und so schnell laufen kann, wie er eben
möchte. Zumal der Schritt vom Nichtläufer zum Läufer, der sehr viel größere ist als der Läufer, der sich in irgendeiner Form steigert. Also ich glaube tatsächlich, ja, die allergrößten Erfolgserlebnisse auch hat man ja gerade zu Anfang. Und das ist eben gerade bei so Laufreisen natürlich dann was Tolles. Das haben wir ja bei unseren Laufcamps ganz, ganz oft erlebt, weil wir die Camps, die wir explizit auch ausgeschrieben haben für noch Nichtläufer, die aber den Willen haben, den Wunsch anzufangen zu laufen, wo die also innerhalb einer Woche tatsächlich also für sie Unmögliches geschafft haben. Und die waren, vermute ich mal, wirklich mit die Glücklichsten, die dann nach einer Woche wieder abgereist sind.
Ja, und am Ende den 5-Kilometer-Lauf am Ende schon mitgemacht.
Genau, ja, ne, und durchgehalten. Ja. Das waren sicherlich für die mit die prägendsten Laufreisen und die schönsten Erlebnisse. Ne?
Ja.
Aber das werden wir bei den Camps auch häufig gefragt. Also für wen sind die eigentlich? Wer kann da mitfahren? Und ich sage dann eigentlich immer jeder, weil es wirklich ja so ist, dass vom Laufeinsteiger, vielleicht jemand, der wieder mit dem Laufen einsteigen möchte, bis zum Marathonläufer, da eigentlich jeder schon dabei war und auch irgendwie jeder am Ende was mit nach Hause nimmt. Und das finde ich ganz spannend. Also man kann den Leuten auch so ein bisschen dann die Ängste nehmen, wenn sie dann hören, ach krass, alles total erfahrene Läufer hier und ich möchte aber gerade mal 5 Kilometer laufen oder kann gar nicht 5 Kilometer am Stück laufen, dass die dann am Ende dann auch nach dieser Woche mit einem Lächeln nach Hause gehen, das finde ich immer ganz spannend. Auch wenn sie das am Anfang vielleicht noch gar nicht glauben.
Da bin ich total bei dir. Also und zwar aus zwei Aspekten auch. Aus dem einen Aspekt, ich glaube tatsächlich auch, dass es wirklich dann für jeden gut geeignet ist. Also dass auch die wirklich nur ein geringes Laufpensum dann in der Woche machen, sehr, sehr glücklich nach Hause fahren, erstens. Und zweitens glaube ich auch, oder habe ich so die Erfahrung, dass die Laufcamps, wo die Zielgruppe möglichst dispers ist, also wo ganz verschiedene, unterschiedliche Niveaus von Läufern da sind, die Gruppen sind eigentlich interessanter. Und die sind auch häufig tatsächlich echt gut gelaunt. Und da macht es richtig Spaß, weil es so kreuz und quer geht. Und ich habe das in anderen Disziplinen nämlich tatsächlich auch mal anders erlebt. Also ich nehme mal ein Beispiel, ist Rennradfahren oder Triathlon. Wenn man da so ein Trainingscamp macht und ist nur in einem hohen Leistungsbereich, da bleibt der Spaß so ein bisschen auf der Strecke. Und das ist eigentlich schöner, wenn die Gruppen wirklich unterschiedlich sind. Also wenn man da ambitionierte Läufer hat, aber eben auch wirklich Läufer, die aus Spaß, aus Freude an der Bewegung oder aus Gesundheitsmotiven laufen. Und das bringt viel mehr, im Wortsinne Bewegung in die Gruppe rein.
Ihr seid beide nächstes Jahr im Laufcamp, ne? Auch beide auf Mallorca, oder?
Und beide auf Mallorca.
Genau, ja. Zwei aneinanderschließende Wochen im Frühjahr auf Mallorca. Und Mallorca ist tatsächlich ja nicht so, bislang noch nicht so als die Läuferinsel bekannt.
Eher die Rennradinsel, ne?
Rennradfahrer, genau.
Oder Wanderer.
Wanderer, Golfer, Sonstiges. Aber viele Läufer, ich meine gut, laufen kann man überall, ist natürlich immer das Argument. Aber auch Mallorca wird jetzt mittlerweile erlaufen. Und im letzten, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren, würde ich sagen, sieht man immer mehr Läufer und auch tatsächlich Laufangebote auf der Insel. Und man muss allerdings so ein bisschen wissen auch, wo man hingeht und wo man dann läuft. Also das
wo
ist
seid ihr denn eigentlich?
Schon ein bisschen interessant.
Colonia San Jordi. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, aber so wird es geschrieben.
Das ist im südöstlichen Teil, ja, im eher so ländlich geprägten, ruralen, landwirtschaftlich geprägten Teil Mallorcas, der auch eher später eigentlich touristisch erschlossen wurde. Also Mallorca ist heute natürlich überall touristisch, und aber wo es tatsächlich noch viel Landwirtschaft gibt, Salzgewinnung, wo es aber auch also touristisch sehr bekannt ist für die schönen Sandstrände. Und da gehen wir also hin und haben dort unser Trainingsrevier. Und natürlich, ich meine, das ist auch so eine der Anforderungen, wenn wir so eine Reise machen. Es kommt ja auch erstmal auf die Logistik und die Infrastruktur vor Ort an. Also wir wollen schon dann auch so ein Hotel haben oder eine Umgebung oder eine Hoteleinrichtung, die eben nicht nur das Laufen möglich macht, sondern wo auch Trainingsräume haben, wo man eventuell mal in den Kraftraum gehen kann, auf jeden Fall aber auch in den Yoga-Raum oder wo man so Gymnastik, Stretching, Kraftübungen machen kann. Und das ist da eben gegeben. Und das finde ich auch, ist gut so, ist wichtig, auf jeden Fall beim Camp.
Ja, ich war ja vor 2-3 Jahren, hatten wir doch mal eine Trail-Running auf Mallorca-Geschichte. Da war ich ja mit ein paar Freunden da, und das war echt schön. Also es gibt da schon ein paar schöne Strecken.
Abseits des Ballermann.
Abseits des Ballermann, ja, wir waren tatsächlich nicht am Ballermann.
Ich war noch nie auf Mallorca. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das Anstrengendste wird der Hinflug, wenn man eben mit den Ballermann-Touristen in einem Flieger sitzt. Aber sobald sich die Wege dann trennen und wir in unser Läuferhotel kommen, wird alles gut.
Ja, ihr könnt ja mal einen Lauf hinmachen.
Zum Ballermann?
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit das ist. Hast du eine Idee?
Oh, das wäre schon ein längerer Lauf, ja. Und ich habe den Mallorca-Marathon schon 2-mal oder 3-mal gemacht, und da kommt man ja auch tatsächlich an diesem berühmten Ballermann vorbei. Ja, zum Glück hält man sich als Deutscher da nicht auf. Ich glaube, das ist nach wie vor so ein Spot, den man irgendwie meiden würde heutzutage. Auch zumal das da, also gerade in der Region Palma selbst, da gibt es tatsächlich nicht so schöne Laufstrecken. Ne? Also ich finde auch auf Mallorca mittlerweile gibt es sehr, sehr viele oder einige Orte, wo man speziell ganz gut laufen kann, sehr gut laufen kann. Für Trailläufer natürlich das von dir eben erwähnte Tramuntana-Gebirge, wo es ja auch einen mittlerweile sehr, sehr populären Traillauf gibt, einen Ultralauf, wo es lange Wartelisten gibt übrigens. Und wo man übrigens nebenbei bemerkt, also wenn man im Tramuntana-Gebirge läuft, da muss man echt gut ausgerüstet sein und auch entweder eine gute Lokalkenntnis oder einen Guide dabei haben oder wirklich gutes Karten- oder GPS-Material. Also gerade letzte Woche wieder mit Leuten gesprochen, die sich da ordentlich verfranst haben. Und ich war auch schon mal mit einer Gruppe unterwegs, wo dann aus dem geplanten 2 Stunden dann 5 Stunden wurden, wegen einfach Verlaufen. Also die Infrastruktur, was die Wanderwege angeht, ist einfach noch nicht so groß, und man kann sich echt verfransen da. Ne? Aber nichtsdestotrotz, läuferisch ist das Gebirge da super interessant, und weil es eben so eine kurze Flugdauer nur entfernt ist, lohnt das auf jeden Fall mal auch einen kürzeren Ausflug dorthin. Ne? Das werden wir allerdings bei unserem Laufcamp eher weniger kennenlernen. Wobei es auch im Südosten, da gibt es auch bergige Regionen oder hügelige Strecken. Also auch das kann man da kennenlernen und kann da entsprechend dann auch verschiedene Variationen oder Formen des Trainings dann dort praktizieren.
Könnt ihr euch auch einen Urlaub ohne Laufen vorstellen?
Privat, meinst du? Nein, Urlaub ist bei mir immer gleich Laufen.
Ja, gilt für mich auch so. Im Gegenteil, also Urlaub, das hat für mich heute das Laufen nochmal eine andere Qualität irgendwie. Das ist ja, also zum einen, was wir eben schon gesagt haben, das touristische Kennenlernen von Gegenden und Regionen. Also darauf freue ich mich dann tatsächlich auch schon mal, wenn ich mir ein neues Urlaubsziel aussuche. Aber dann ist für mich, also früher war ein Laufurlaub häufig eben auch so ein Trainingslager oder Trainingscamp-Urlaub. Und heute hat es für mich sehr viel mehr auch so diesen touristischen Aspekt, ne, und diesen Entspannungseffekt. Also ich finde, man kann ja beim Laufen sehr toll entspannen und sich so vom Alltag eben wirklich entspannen. Und das gehört zum Urlaub unbedingt dazu. Ne?
Was ich so toll finde, ist, wenn man irgendwo ist, wo man die Gegend noch nicht kennt und gerade dann eben auf Trails läuft, man sieht halt an einem Tag so viel mehr, als wenn man einfach nur wandern würde, weil man viel weitere Distanzen schafft. Wenn man dann eine gewisse Fitness mitbringt und in der Lage ist, ein paar Stunden am Stück zu laufen, dann sieht man halt so viel von einer Gegend, wofür man sonst mehrere Tage bräuchte. Und wenn man dann einfach ein paar Wochen vor Ort ist, dann hat man einfach so viele Eindrücke gesammelt. Und das finde ich total spannend. dass man das kann. Das Gleiche gilt für Städte. Also wenn man eine Städtereise macht, dann weiß ich genau wie du, Urs, dann schnappe ich mir meine Laufschuhe und laufe erstmal eine Runde und dann hat man schon mal so ein Gefühl für die Stadt. Also egal, was man macht eigentlich im Urlaub mit Laufen, wird es immer besser.
Oh, bei Städtereisen finde ich das auch immer schön. Wenn man so vorm Frühstück einmal eine Runde einfach um die Umgebung, ums Hotel läuft und die Stadt so ein bisschen sieht, wenn noch nicht ganz so viel los ist und man alles so ein bisschen erkunden kann. Es ist noch alles klar und sauber.
Ich finde immer eine gute Perspektive, wenn man mit Leuten spricht, mit Läufern, und die von irgendwoher herkommen, wenn man die fragt, was würdest du empfehlen, für eine Strecke zu laufen in deiner Heimatstadt? Ne? Mhm. Also weil das ist ja in natürlich den internationalen Städten interessant, aber vor Ort, zu Hause hier. Ne? Also wenn man jetzt fragt nach Köln oder Düsseldorf oder nach Frankfurt, nach München, Karlsruhe, Rostock. Na, also da gibt's so tolle Stadtlaufstrecken, dass man, also gerade in Deutschland kann man sich die Städte auch echt richtig toll erlaufen.
Was ist deine Empfehlung in Hamburg?
In Hamburg, wenn man noch nie da war, die Alsterrunde, die meistbelaufene Strecke in Hamburg um die Binnenalster.
Außenalster.
Binnen ist für Einsteiger. Also die 7,4 Kilometer ergänzt durch die Binnenalster noch. Dann sind es wie viel?
Nochmal zwei.
Zwei etwa, ne? Also einen knappen 10-Kilometer Lauf hat man. Aber das ist natürlich touristisch toll und läuferisch toll. Also wobei es immer wieder sogar mittlerweile ja auch Klagen gibt, dass es zu voll ist. Also an schönen Sonntagnachmittagen läuft man da schon ein bisschen kreuz und quer.
Ich würde, glaube ich, auch die Elbe nehmen.
Aber Nummer zwei wollte ich gerade sagen, die Elbe, oder?
Ja.
Also Hafen City plus Elbe kombiniert, das ist unschlagbar. Ne?
Ja.
Zumal diese ich finde, die Strecken an Flüssen entlang, überall, in allen Städten, die kann man immer gut hin- und zurücklaufen, weil die Perspektive sich tatsächlich total ändert.
Ne? Ja.
Also egal ob man den Rhein nimmt.
Da kann man sich dann auch nicht verlaufen, wenn man immer am Fluss bleibt. Ist das ein bisschen einfacher, als wenn man kreuz und quer nach Gefühl läuft.
Absolut.
In China sind wir auch oft an Flüssen entlang gelaufen.
Oh, ist ja.
In Shanghai am Bund so eine Promenade, also ein riesige Promenade und man hat halt den Blick auf die Skyline und da sind wir morgens relativ früh gelaufen. Später ist es auch relativ voll, aber morgens, die Sonne ging gerade auf, das war total schön. Und einmal tatsächlich auch ich habe den Namen des Flusses vergessen, Yulong-Fluss, glaube ich. Das war so das Gegenteil, das war halt in der Karstkegellandschaft, also Blumen, Felder, Berge, das war halt so das Kontrastprogramm. Da war es dann halt ganz idyllisch. Im Gegensatz zu diesen Millionen Städten, wo man sich ja auch erstmal dran gewöhnen muss.
Wie war das dort zu laufen, wenn da so viel los ist, so viele Menschen unterwegs ist?
Ja, wir waren ja tatsächlich dann morgens unterwegs. Also in Shanghai waren wir morgens unterwegs. In Xi'an waren wir einmal auf einer Stadtmauer, sind komplett um die Stadtmauer gelaufen. Da war auch nicht besonders viel los. Also man konnte die Altstadt einmal komplett auf einer Mauer umlaufen und hatte natürlich dann den guten Überblick von da aus. Das ging eigentlich auch. Wir sind natürlich auch auf der großen Mauer gelaufen. Da hatten wir das Glück, dass wir relativ spät dahin konnten, wo die meisten der Shuttle-Busse schon abgereist waren. Am Anfang waren noch ein paar Touristen da, also waren auch noch natürlich später auch Touristen da, aber es leerte sich zusehends und am Ende war es recht einsam fast. Und das war so zum Sonnenuntergang eher. Da konnten wir auf der chinesischen Mauer laufen, das ist auch sehr beeindruckend. Wow. Also da hat man natürlich, es sind sehr viele Stufen auf dem Stück, wo wir da gerade gelaufen sind, die auch teilweise steil hoch oder runter gehen und man auch ein bisschen aufpassen muss. Also gerade runter musste man schon gucken, dass man vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger gelaufen ist, weil man natürlich auch irgendwie in die Landschaft gucken wollte und nicht immer nur auf den Boden. Ja, das war, glaube ich, schon so mit das Beeindruckendste von der Laufstrecke her.
Und sagen wir, als Läufer ist man auch wirklich akzeptiert, ne, in China.
So. Total, ne? Ja.
Also das ist ja das Läuferwachstumsland Nummer eins in den letzten Jahren schon.
Und wir hatten auch oft, dass wir irgendwie, also als europäische Reisegruppe ist man da tatsächlich noch Exot. Also die meisten Reisegruppen sind innerchinesisch. Und wenn da eine europäische Reisegruppe war, dann waren alle immer positiv aufgeregt. Und wenn wir daher liefen, dann lief auch mal jemand einfach so mit uns mit ein Stück.
Also ihr wurde zur Attraktion für die anderen Touristen.
Ja, ja. Interessant. Ja, genau. Klasse. Nee, und laufen war auch auf der Mauer, wenn dann da irgendwie, da sind ja dann teilweise auch Sicherheitsleute oder so, die haben immer dann irgendwie geklatscht, wenn wir da irgendwie hochliefen, also total super.
Ich muss ja sagen, für mich ist ein schöner Laufurlaub ein Urlaub, wo ich möglichst wenigen Menschen begegne, ob nun andere Menschen, andere Läufer oder andere Wanderer oder so. Ich finde so, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, da auf so Trails unterwegs bin und mir begegnet einfach niemand, finde ich das am allerbesten. Das ist natürlich in den europäischen Alpen schwierig, weil die sind nun mal sehr gut erschlossen. Sehr viele Menschen sind da unterwegs im Sommer. Wo ich es jetzt besonders schön fand, war letzten Sommer in den USA auf dem Pacific Crest Trail. Da war niemand unterwegs. Also es lag auch noch sehr, sehr viel Schnee und man konnte wirklich stundenlang laufen in wunderschöner Natur. Und da war nichts los. Einfach natürlich, der Trail ist lang, es gibt ganz viele andere schöne Trails und das Gebiet ist aber halt nicht so touristisch erschlossen wie die Alpen. Das ist so für mich ein Erlebnis.
Einfach gut. Ich finde das auch gut. Es bietet sich dann auch einfach an, in der Nebensaison irgendwie unterwegs zu sein. Weil Laufen ist halt einfach ganz Jahressportart und man muss halt ja nicht die Hauptzeiten nehmen, wenn alle unterwegs sind.
Genau, in den Ferien.
Und dann kann man auch irgendwie in den deutschen Mittelgebirgen, glaube ich, ganz gut fast alleine unterwegs sein.
Ja, total. Also wenn man nicht am Wochenende im Harz am Brocken unterwegs ist, dann hat man die Wege dort.
Ja, man muss ja auch nicht den Brocken nehmen. Kann ja dann auch irgendwie die etwas...
Wurmberg.
Genau, der Wurmberg, ja. Da war ich auch schon.
Ja. Es ist aber natürlich eine andere Art von Urlaub, wenn man das so für sich selbst macht. Ne? Also es ist halt... man nur eine geführte Reise machen möchte, wo alles geplant wird oder ob man selber planen möchte. Das ist ja, sind ja zwei gänzlich verschiedene Arten von Urlaub.
Und bist du für selber planen oder planen lassen?
Nee, ich bin für selber planen tatsächlich. Aber ich mag das auch, spontan zu entscheiden, wo ich am nächsten Tag hin möchte. Also ich mag auch dieses...
Gar nicht vorplanen.
Genau, das machen gar, wir nicht, ganz gar nicht vorplanen. Also wirklich so ein Camper, ein Bus, wie auch immer. Und dann halt umherziehen und so nach gut Dünken, nach Wetter, wie auch immer, weiterfahren.
Und der schönste Ort bislang bei dir?
Der schönste Ort bislang? Ich finde, die Dolomiten sind für mich schon echt so ein Ort oder so eine Gegend, die mich sehr anzieht. Also es ist einfach diese Kombination aus Schönheit und Rauheit ist einfach sensationell. Und das Ganze halt noch mit so einem Touch Italien hat schon was. Das
stimmt, ja.
Also das hat man sonst selten. Und egal, wo man hinschaut, man ist die ganze Zeit nur so, oh, krass. Also es ist natürlich zum Laufen extrem anstrengend. Also es ist halt steil und bergig und technisch. Aber wenn man da einfach Trails laufen möchte und ab und an auch mal gewillt ist, einen Klettersteig mitzunehmen, weil man sich verlaufen hat. Das passiert mir eigentlich ständig, dass ich dann doch auf dem Klettersteig ende, ohne Ausrüstung, also nicht nachmachen. Aber das sind auch tolle Momente. Das mag ich sehr, da fühlt man sich lebendig. Und ja, wenn man dann statt geplanter 2-5 Stunden unterwegs ist, wie du meintest, Urs, dann hat man viel falsch gemacht, aber vielleicht auch was richtig.
Man nimmt auf jeden Fall das Erlebnis mit, ja, das bleibt, ja. Ja. Ich finde immer, man kann so bei Laufreisen auch unterscheiden, so die, welche Aspekte man in den Vordergrund stellt, also die kulturellen Reiseziele oder ob man aus menschlichen Gründen, um die Menschen irgendwo kennenlernen möchte oder aus klimatischen Gründen, das ist auch ein Ziel, oder eben auch wegen der Landschaft, ne, wegen der anderen Umgebung. Also was ich eben gesagt hatte, so der Tahiti ist so ein Gegensatz natürlich zu hier, zu unserem Klima, zum Lebenswandel, ne, zum Lebensstil. Also das sind dort vulkanische kleine Inseln. Tahiti besteht aus über 120 kleinen Inselchen, also 120 bewohnte, insgesamt sind es noch sehr viel mehr. Und da bewegt man sich von Insel zu Insel. Und übrigens auch da ist es tatsächlich ganz interessant, wenn man dann Laufsachen im Gepäck hat, weil viele dieser kleinen Atolle kann man sich dann eben laufend sehr gut erobern. Wobei man immer im Kopf haben muss, also deswegen war dein Tipp eben richtig, zu welcher Jahreszeit. Ne? Also Tahiti ist nahe des Äquators, da ist es sehr heiß. Und der Marathon, den es dort eben gibt, der startet morgens um 4.30 Uhr in der Früh.
Oha.
Da ist es noch dunkel und man wird zu einem Ort gefahren am Rande der Insel. Also es gibt nur eine Inselstraße dort, wo der Marathon stattfindet, auf Moorea. Das ist eine Nachbarinsel von Tahiti. Da gibt es eigentlich nur eine Straße, die führt außen um die Insel herum. Und dann startet man wirklich mitten, man hat das Gefühl, mitten im Urwald sozusagen. Außer der Straße gibt es dort nichts. Und dann läuft man entlang des Uferweges, der Uferstraße. Und irgendwann so nach anderthalb Stunden merkt man dann so die ersten Hähne, melden sich zu Wort, begrüßen den Morgen und so eine halbe Stunde später wird es dann auch langsam dämmerig und bis dahin hat man so Fackeln oder der ein oder andere hat auch eine Stirnlampe und man hält es dann morgens gerade noch so aus. Also von der Temperatur ist es ganz angenehm, denn dann, wenn später, wenn man so, ich habe das damals so gesagt, dann kommt eine Rechtskurve und dann, boom, geht dieses Licht an. Dann steht man auf einmal mitten in der prallen Sonne. Und dann steigt die Temperatur gefühlt um 20 Grad und also das morgens um 7:30 etwa. Und dann muss man auch sehen, dass man dann schon einen Großteil der Strecke hinter sich hat, weil dann wird es richtig heiß. Und wenn man dann am Ende da im Ziel einläuft, da ist also so ein Zielbanner zwischen zwei Palmen gespannt. Und ich weiß noch, ich bin da ins Ziel gekommen, ich hatte das Gefühl, innerlich habe ich gekocht. Und ich habe dann so einen Tiare-Blütenkranz umgehängt bekommen und bin dann direkt mit Laufschuhen ins Wasser weitergelaufen, ins Meer, um nicht abzukühlen, wie alle anderen Läufer auch. Und das war ein riesiges Erlebnis da in Tahiti. Ne? Nicht etwas für jeden Läufer, also man sollte schon die Hitze mögen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und ja, ein ganz anderes Reiseerlebnis, was man also hier in Europa jedenfalls nirgendwo so haben kann wie dort. Ne? Das war sicherlich so. Also deswegen, so Klima ist schon also ein fantastisches Erlebnis, gerade eben im Zusammenhang mit dem Laufen. Ne? Also um da vielleicht mal den Kontrast noch herzustellen, ich war auch mal am Nordpolarkreis, da mal einen Marathon gelaufen, in Grönland. Kangerlussuaq heißt der Ort, kleines Städtchen, früher Militärbasis von Amerikanern, die dann aufgegeben wurde. Und das so ein Ort, also bei dem Marathon läuft man auch übers ewige Eis, also beim Gletscher. Mhm. Und da war auch so diese Kombination von Laufen und das Klimaerleben. Das war so so direkt. Man war so direkt mit der Natur verbunden. Das kann man, glaube ich, nicht so empfinden, wenn man nicht sportlich unterwegs ist oder gerade eben als Läufer. Also das war dann ein sehr überschaubares Marathonläuferfeld. Ich glaube, es waren keine 30 Läufer, die da gestartet sind. Und dann ging es gerade am Anfang durch sehr unwegsames Gebiet am Gletscherrand. Also man musste teilweise so 30, 40 Höhenmeter dann überwinden. Teilweise ein Gekraxel auch, weil es dann eben über Schnee und Eis ging und dann auf der anderen Seite auf dem Hosenboden wieder runtergerutscht. Und dann ist man aber tatsächlich über diesen Gletscher gelaufen. Und ich kann mich noch gut erinnern, weil der Start eben auch früh am Morgen war, auch in der Dunkelheit. Und dann lief man so in das Morgenlicht rein. Wenn das Läuferfeld sich dann auseinandergezogen hatte und wir über den Schnee liefen, da war eine Stille, die ich so noch nie erlebt habe. Also weil dort ist kilometerweit gar nichts. Wirklich kein Licht, keine Stadt, gar nichts. Also der Ort, an dem der Marathonstart ist, ist auch über 30 Kilometer entfernt von Kangerlussuaq etwa. Ja, kommt so ungefähr hin. Und dann läuft man eben auf diesen Gletscher und da ist dann gar nichts mehr. Ne? Also die Schritte werden gedämpft vom Schnee, über den man dann läuft. Und da ist, also dann guckt man, sieht die anderen Läufer in kilometerweiter Entfernung, aber hat mit denen so ganz, ganz wenig Kontakt. Ne? Und das war auch ein echt einmaliges, tolles Lauferlebnis, was wir da
hatten. Geht ihr da mit Spikes?
Jein, also ich hatte Spikes dabei, habe die an den Tagen vorher ausprobiert, mich dann aber gegen Spikes entschieden, weil man auf diesem sehr, sehr trockenen Schnee, wenn man eine entsprechende Außensohle hat, nicht unbedingt Spikes benötigt. Und
also auf dem Gletscher war nicht
der Gletscher ist meistenteils schneebedeckt. Es gab allerdings ein paar Eisstellen und die waren dann sehr rutschig. Es hat auch bei dem einen oder anderen zum Sturz geführt, ja. War aber nicht so schlimm. Nee, aber man musste nicht unbedingt mit Spikes laufen. Ich bin allerdings mit Gamaschen gelaufen, weil teilweise der Schnee ziemlich tief oder hoch war und man da durchgestapft ist. Und das war dann bei am Start hatten wir so minus 18 Grad Außentemperatur und das war dann ganz gut, da trockene Füße zu behalten. Wobei, also das auch vielleicht noch nebenbei bemerkt, ich hatte die Kälte viel mehr befürchtet, als sie dann eigentlich schlimm war. Also es war zwar kalt, aber dadurch, dass das da am nördlichen Polarkreis eine absolut trockene Kälte ist, hat man als Läufer überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, also Luft ist trocken, man schwitzt zwar, aber es trocknet sehr schnell auch und es war also überhaupt nicht kalt. Ne? Also ich bin im Gegenteil, am Ende weiß ich noch, man hatte die Möglichkeit, es gab eine nach der Gletscherpassage, weil die eben teilweise auch sehr mit so ein bisschen Rutschen und Klettern verbunden war, man konnte die Ausrüstung dann nochmal wechseln, als man vom Gletscher runterkam. Und ich bin nachher mit zwei Schichten gelaufen, also es war nicht kalt, es war im Gegenteil, war sehr angenehm zu laufen dort.
Wie lange läuft man bei so einem Marathon mitten im Schnee, im Eis?
Ich weiß die Zeit gar nicht mehr, aber wir haben nachher so gesagt, zwischen einer und anderthalb Stunden mehr als die normale Marathonzeit. Also wenn du einen normalen Marathon 4 Stunden läufst, bist du da 5,5 Stunden unterwegs. Und so war das bei den Durchschnittsläufern dort auch. Ich weiß, es waren zwei wirklich sehr gute, ambitionierte Läufer dabei, die auch dann auf Tempo gelaufen sind und die waren unter 4 Stunden im Ziel. Also das waren aber die einzigen. Und da muss ich sagen, das kann man machen, aber ich fand es eben da gerade ein Erlebnis, dann eben da nicht an der Leistungsgrenze zu laufen, sondern ich nenne das immer so diese Besichtigungsläufe. Ne? Also das kann man überall machen, ob man das auch bei einem Stadtlauf macht. Also New York Marathon ist so ein Paradebeispiel dafür. Da würde ich auch niemandem empfehlen, auf Leistung zu laufen, weil man dort einfach so viel erleben kann, ne? Über das Leistungsmäßige hinaus. Das wäre eigentlich schade, wenn man sich das vergibt. Ne? Und da gibt es andere Destinationen, wo das sehr viel besser ist, wenn man sich den als Leistungsmarathon aussucht. Aber bei so einem Erlebnismarathon, wo man eben wegen der Natur läuft, ne, wegen des Erlebnisses des Laufens an sich, also da ist eigentlich das Laufen selbst das Erlebnis und nicht dann das Zielerlebnis. Ne? Das ist dann natürlich das Schöne, wie immer, wenn man ins Ziel kommt, aber das ist nicht der Zweck der Sache, ne? Sondern man macht es wegen des Unterwegsseins, wegen des Laufens, des Laufgefühls dort unterwegs. Ne?
Wichtiger Tipp. Ich war mal beim Rom-Marathon, sind wir zu zweit gelaufen und wollten Bestzeit laufen und wir haben nichts gesehen von der Stadt, nicht das Kolosseum, nichts. Und dann sind wir danach mit Familien und Partnern durch die Stadt gegangen und die haben uns immer gesagt, ja, hier wartet doch heute Morgen schon, hier seid ihr ja durchgelaufen. Wir so, okay.
Zumal Rom ein sehr touristisches Schrecke bietet, ne? Also es ist ein sehr schöner Marathon.
Mag sein.
Touristisch. Ja. Ja, aber tatsächlich, also Rom ist ein gutes Beispiel, was ich eben sagte, New York, ne? Also die 5 Boroughs ist ein gutes Beispiel. Rom geht ja an den 7 Hügeln vorbei und die Strecke New York geht durch die 5 Boroughs. Berlin führt durch, ich weiß gar nicht, wie viele Stadtteile es sind. Also ist ja auf jeden Fall auch eine sehr touristische Strecke. Und viele Stadtmarathons sind ja gerade dafür ausgelegt. Also das ist ja quasi wie vom Stadtmarketing entwickelt, die Strecken. Ob das jetzt Barcelona ist oder, Moskau oder andere Marathons, die sind ja gerade so, die Routen sind gerade so gemacht worden, damit man eben viel sieht als Läufer. Ne? Es wäre schade, wenn man das nicht mitkriegt. Amsterdam übrigens. Henning, hast du was von Amsterdam gesehen?
Gehört ja, auch dazu. Ja, doch. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich laufe einen Marathon, das kann so hässlich sein wie nur sonst was. Das ist mir völlig egal, ob das Ding ist flach und schnell und ich habe Mitläufer, mit denen ich zusammenlaufen kann. Aber das ist halt so mein Ding. Ich laufe beim Marathon auf Leistung. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich kann mich aber an Amsterdam erinnern, dass man durch ein Industriegebiet lief, so ab Kilometer 30, was nicht sehr schön war. Da habe ich mich dann auch gefragt, warum hätte man jetzt hier nicht woanders laufen können? Also nicht, dass es mich gestört hat, aber ich weiß ja eben, dass viele Läufer bei so oder die meisten bei so einem Marathon in der Stadt mitlaufen, sich dann auch so ein Ziel Amsterdam, Berlin, New York aussuchen, um halt was von der Stadt zu sehen. Und da hat man dann halt ein Industriegebiet gesehen. Das fand ich ein bisschen schräg. Weil ich bin mir sicher, die Strecke hätte man auch leicht anders legen können.
So wie Stefan, der gerade über Parkplätze in Las Vegas
ja.
Beim Las Vegas Marathon, ja.
Ja. Hm. Pilönchen ja. auf leeren Parkplätzen ja. und dann ist man im Kreis gelaufen. Ja.
Aber über den Strip ging es auch?
Ja.
Ja.
Der Halbmarathon, der führt quasi komplett über den Strip und der Marathon führt dann noch 21 Kilometer über Parkplätze. Um es abzukürzen.
Es gibt tatsächlich so einige Marathonstädte, wo die Halbmarathonstrecke eigentlich interessanter oder touristisch schöner ist. Wien zum Beispiel gehört auch dazu.
Ja, Mallorca auch.
Mallorca auch, genau, ja. Aber deinen Aspekt will ich nochmal hervorheben. Das muss man sich vorher überlegen, was man beim Marathon machen will. Will man eine gute Zeit laufen oder fährt man dorthin wegen des Reisens und wegen der Stadt? Und das ist, finde ich, ganz wichtig, den Unterschied zu sehen. Und wenn man so in dieser Leistungsphase ist und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich dann einen Ort raussucht, wo man dann auch wirklich eine gute Leistung hinlegen kann. Und dann fährt man eben nicht nach New York. Ne? Und für die meisten Läufer übrigens auch nicht Berlin. Ne? Also wenn du einen 4-Stunden-Marathon laufen willst oder unter 4 Stunden, dann ist Berlin eine schlechte Wahl, weil es einfach zu voll ist. Gibt es andere Destinationen. Ne? Wenn du unter 3 Stunden laufen willst, ist Berlin schon wieder gut. Aber deswegen finde ich deinen Aspekt eben gerade wichtig, dass man sich genau vorher mit der Strecke kundig macht und erkundigt, wo kann ich wirklich dann schnell laufen. Ne? Und denn ich meine, da steckt man viel Ehrgeiz, viel Trainingszeit, viel Energie rein. Wenn man dann irgendwo hinfährt, wo die Strecke nicht so optimal ist, dann hat man es eigentlich falsch geplant. Ne?
Ja, total. Aber deswegen ist für mich auch ein Stadtmarathon wäre für mich kein Urlaubsziel. Also das würde ich jetzt nicht als Urlaubsziel für mich ausgeben. Da ist es dann eher wirklich schön in der Natur irgendwo laufen. Und der Stadtmarathon ist dann so einfach der Abschluss der Vorbereitung. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele jedes Jahr nach New York reisen, sehen das die meisten ein wenig anders als ich. Die riesigen Reisegruppen, die dann da durch den Central Park laufen die Tage zuvor, das ist ja schon echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele ausländische Starter sind da in New York am Start.
Ich hätte jetzt aus Erinnerung gesagt 70%.
70%, ah, krass.
Nagel ich mich jetzt nicht fest, aber es ist... ich fand aber in New York jedes Mal... Das Kennenlernen auch der Mitläufer, also fand ich immer sehr spannend. Mhm. Also ich bin 8-mal New York gelaufen und ich fand so diese Unterhaltung, die man unterwegs hat, so gerade mit den Amerikanern auch, fand ich immer super spannend. Also insofern auf doppelter Ebene irgendwie ein Erlebnismarathon. Also kann mich jetzt teilweise noch an Unterhaltungen erinnern, die ich so unterwegs hatte und fand das in New York immer faszinierend, was für unterschiedliche Charaktere da unterwegs sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Immer echt eine Erlebnisdimension.
Gut, also wann ist das 9. Mal dann bei dir?
Mal schauen. Ehrlich gesagt, jetzt die letzten beiden Jahre war ich nicht da. Irgendwann wird es nochmal kommen. Also ich kann, also wenn wir jetzt über sowas, über die Runde reden, Tipps geben, werden dann Stadtmarathon und ein richtiges Erlebnis sagen, da ist für mich New York zählt nach wie vor ganz oben zu der Liste. Also weil da wird man so reich belohnt, beschenkt irgendwie mit Erlebnissen. Also auch wenn New York, muss man auch sagen, viele Nachteile hat, so mit der Warterei vom Start und so, ne? Also da im Startbereich, wenn es dann noch regnet oder windet da in Fort Wordsworth, dann ist es echt sehr unangenehm. Aber New York fand ich jedes Mal wieder spannend zu laufen, weil es jedes Mal so unterschiedlich ist.
Da lobe ich mir noch Hamburg. viel kleiner, sehr gut organisiert, kurze Wege. Das ist ein wenig unkomplizierter.
Bessere Versorgung unterwegs, auf jeden Fall. Ja. Eine schnellere Strecke.
Ja, das auch noch. Das stimmt, definitiv. Aber du bist auch schon in New York gelaufen, Britta?
Ja, mit Urs auch einmal zusammen. Nee, ja. Ich bin einmal gelaufen, da sind wir zusammen gelaufen.
Ja.
Und wir sind ihn auch touristisch gelaufen und haben auch Fotos unterwegs gemacht.
Oh Gott.
Und am Anfang war das immer noch so, ach guck mal, hier ist schön und in die Hocke gegangen, dass man eine bessere Perspektive kriegt. Und das nahm im Laufe der Kilometer immer mehr ab und hinterher hat man nur noch aus dem Stehen fotografiert.
Ach, wurdet ihr also doch müde?
Ja.
Aber wir waren beide ganz schön platt, weiß ich noch. Wir waren da eine Woche vorher da gewesen und gut, wir hatten dann beruflich zu tun, also da ist man dann nicht so ausgeruht, wir hatten den Tag vorher auch nicht die Beine hochgelegt, sondern waren auch bei einem Event gewesen und so, also das war nicht die ideale Marathonvorbereitung, das haben wir genau falsch gemacht, als es im Lehrbuch steht, also das war nicht so gut, aber dennoch irgendwie der Stolz bleibt, ne? Oder genau. Das Erlebnis bleibt.
Habt ihr denn noch so ein Traumziel, wo ihr mal hin wollt zum Laufen, ob nun für einen Wettkampf oder einfach so?
Also ich finde tatsächlich Skandinavien irgendwie total schön. Ich war da noch nicht so viel zum Laufen, aber mal irgendwie zu einem kleinen Trail-Event oder jetzt zu diesem Frozen Lake Marathon letztes Frühjahr. Und es ist einfach, mir gefällt die Landschaft da und es ist irgendwie rau, aber auch nicht, also es ist nicht so, nicht alpin wie in den Alpen, nicht hochalpin, sondern irgendwie so ein bisschen sanfter und so die Ecke ist eigentlich so, glaube ich, läuferisch meine Lieblingsecke.
Bei dir was?
Ja, auch auf jeden Fall. Also, aber ich kann die Liste irgendwie gar nicht so richtig bedienen. Also,
du warst schon mal.
Nee, gar nicht. nee, gar nicht. Ich habe ja mal so eine Zusammenstellung gemacht, die 42 schönsten Marathons, und habe dann eigentlich nur gemerkt, wie viele man weglässt. Ne? Also natürlich hat man so Highlights und das vielleicht so zusammengefasst, worüber wir auch eben sprachen. Für mich ist es dann immer so, man muss unterscheiden, ob man wegen des Landes irgendwo hingeht und der Kultur oder wegen der Landschaft. Es gibt wunderschöne Landschaftsmarathons auf der ganzen Welt. Oder weil es irgendwie exotisch ist oder so. Ne? Also was ich eben sagte, Tahiti oder sowas, das ist natürlich exotisch. Ne? Aber ich bin jetzt, eben weil ich jetzt so städtemarathonmäßig ziemlich viel Erfahrung habe, mich reizen eigentlich auch so eher die Landschaftsmarathons, so kleinere Veranstaltungen, auch in Deutschland. Also da gibt es so viele tolle Veranstaltungen, jetzt die großen vom Rennsteig bis hin zu den kleineren, aber auch das reizt mich mehr, so diese die Landschaftsperspektive, ne, das Erlaufen und das dann aber auch so, also in Skandinavien, genau, das geht mir auch so, Skandinavien, dann aber auch in den Läuferländern, also in England einen Marathon zu laufen, fand ich auch immer so sehr sportlich und ambitioniert. Oder was ich auch, ich bin 2 Marathons in Japan gelaufen und das fand ich wegen der Menschen, also Marathon laufen und Japan passt wunderbar zusammen, irgendwie diese Mentalität dort. Und in Japan möchte ich nochmal einen Landschaftsmarathon so laufen, also außerhalb der großen Städte.
Gibt's das?
Gibt's, ja.
Also da gibt es nur diese 42 Kilometer Asphalt und Vollgas-Marathons.
Nee, es gibt da auch eine Szene und oder was weiß ich, am Fuji zum Beispiel gibt es auch eine größere Veranstaltung natürlich, aber das möchte ich gerne mal kennenlernen, so als nächstes. So. Das ist immer, ich mach mir immer so regionale Wunschlisten. Und bei dir, Henning?
Boah, ganz schwierig.
Ja, ne?
Ganz schwierig. Also definitiv keine Stadtmarathons. Also für einen Stadtmarathon würde ich wirklich nirgendwo hinreisen, groß. Da finde ich, hat man bei uns, wenn man einfach schnell laufen will, genug Auswahl in Deutschland. Und gut, jetzt bin ich nach Amsterdam gefahren, aber ist jetzt auch nicht allzu weit weg. Dann auch eher so Landschaftsläufe, Trails. Was ich unbedingt mal machen möchte, ist eigentlich in meiner ursprünglichen Heimat. Ich komme aus der Eifel, ist der Monschau-Marathon. Den bin ich noch nie gelaufen. Ich war entweder immer verletzt oder krank, wenn der stattfand Anfang November. Ich glaube, den nehme ich mir mal vor irgendwann. Fahre ich mal nach Hause und laufe da den Monschau-Marathon. Das ist echt toll. Der führt über einen See. Quatsch, der führt gar nicht um den See. Jetzt habe ich es verwechselt. Ich meinte gar nicht den Monschau-Marathon. Ich meinte den Ruhrsee-Marathon. Monschau-Marathon ist aber direkt in der Nähe. Den Ruhrsee-Marathon meinte ich.
Ruhrsee ist doch auch so schnell, ne?
Ist relativ schnell. Also kann man schon flott laufen. Sind so ein paar Wellen drin und 2 fiesere Anstiege. Mhm. Aber den kann man schon ganz flott laufen.
Mhm. Und mich also reißt auch das der Medoc-Marathon. Bist du den mal gelaufen?
Nee, noch nie. Also ja. Schon zweimal.
Ist das der, wo man trinken muss?
Ja. Ah. Muss oder kann, ich der weiß nicht genau, wo es verpflichtend ist.
Also durch eins der bekanntesten Weinanbaugebiete und fast niemand ist dort unverkleidet oder die Verkleidung gehört eigentlich mit dazu.
Oh Gott.
Und zum Schluss, bei Kilometer 40 gibt es Austern.
Das wird immer schlimmer.
Die würde ich, glaube ich, auslassen.
Nee, aber Henning, weil, wo du das eben erzählt hast, so Heimatmarathon, also für mich war nicht Marathon, aber Heimatveranstaltung war der Hermannslauf. Ja, für jeden Westfalen der oder ein Läufer, der aus Westfalen kommt, gehört es eigentlich zum guten Geschmack dazu, dass man mal den Hermannslauf gelaufen ist. Der führt vom Hermannsdenkmal in Detmold zur Sparrenburg in Bielefeld. Über 30 Kilometer mit, ich glaube, 800 Höhenmetern, die man bewältigt. Und es gibt eigentlich kaum einen Meter, der flach ist, der gerade ist. Es geht immer über den Kamm, über den Höhenzug des Teutoburger Waldes. Wunderschön landschaftlich und aber ganz schön knackig, anspruchsvoll, wenn man die Strecke nicht kennt. Dann sollte man das erste Mal da echt vorsichtig laufen. Es sind auch Treppenstufen dabei und so, ein paar wirklich knackige, kurze Anstiege. Aber echt super schön. Also tolle Atmosphäre, richtig schöner Lauf. Und das ist so, der gehört so sicherlich zu den regionalen Highlights für mich in Deutschland. Britta, den musst du unbedingt auch
laufen. Ja, ich weiß, der steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe es irgendwie noch nie geschafft. Wir fahren ja immer, wenn wir in die Heimat Westfalen fahren, zum Silvesterlauf. Wer Soest,
ja.
Die Strecke ist natürlich wenig spektakulär. Also es geht halt nur geradeaus über die alte B1. Aber es ist einfach so eine tolle Stimmung da immer. Alle Leute, die irgendwie in der Nähe wohnen, fahren dahin oder gehen dahin als Zuschauer und stehen da am Rand. Das ist schon auch immer schön. Ja, geht es natürlich dieses Jahr auch wieder hin.
Nicht nach San Salvador, sondern aus
Nein.
Ost. Nein. Ja. Wo machst du einen Silvesterlauf?
München. Ich werde in München unterwegs sein. Das ist, glaube ich, mein erster Silvesterlauf.
Was?
Habe ich noch nie gemacht.
Gibt's ja gar
gespannt.
Nicht. Und du, Urs?
Ich finde Silvesterläufe immer schöner als die Neujahrsläufe. Dann kann man jedenfalls...
Den gibt es in München am nächsten Tag auch noch.
Siehst du, kannst du beides machen.
Nee.
Welcher startet noch um 0 Uhr? Zürich? Oder welcher ist das?
Stimmt, es gibt irgendeinen Lauf, wo der Sieger direkt die Weltjahresbestenliste anführt.
Genau, ich glaube, es ist der Zürcher Silvesterlauf, oder? Welcher ist es?
Ja, stimmt.
Zürcher Neujahrslauf?
Ja.
Genau. Ja.
Also wir haben auf jeden Fall eine lange Wunschliste.
Ja.
Ja, die Liste ist ganz schön lang, aber das macht ja vielleicht auch gar nichts, denn dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Wenn ihr jetzt Lust habt, mal mit uns zu verreisen, dann könnt ihr gerne mal bei runnersworld.de/laufreisen reinschauen. Da findet ihr eine Übersicht der Camps im Frühjahr, von denen Henning und Urs erzählt haben, und auch unserer Laufreisen. Da ist zum Beispiel eine dabei mit der Transsibirischen Eisenbahn. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich unsere älteren Podcast-Folgen noch anzuhören. Jetzt über Weihnachten und den Jahreswechsel habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Dann einfach bei runnersworld.de/podcast vorbeischauen, aber natürlich auch weiterhin bei Spotify und iTunes und Audio Now. Das war's dann also erstmal für uns in diesem Jahr. Wir hören uns aber natürlich auch 2020 wieder hier beim Runners World Podcast mit neuen spannenden Themen. Falls es da übrigens Themen gibt, die ihr hier gerne mal hören wollt, dann lasst uns das doch gerne wissen. Also schreibt uns einfach. Wir freuen uns über eure Ideen, auch über eure Bewertungen, wie ihr den Podcast hier findet, und wünschen euch dann an dieser Stelle erstmal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sagen bis bald.